Ja, kann man nichts dran ändern, Sebastian. Wir müssen uns dem Verfallsdatum ergeben. Und ich finde ja, jeder Mensch hat ja ein Verfallsdatum und dann eben auch ein Enddatum. Ne? Das Verfallsdatum ist wie bei jedem Lebensmittel auch, ab dem Datum könnte er ungenießbar sein.
Aber jetzt steht doch immer häufiger drauf, habe ich neulich erst beim Joghurt gesehen, oftmals länger gut, ne, beim Verfallsdatum.
Man muss es dazu schreiben.
Ja, genau. Und dann war da noch so eine Handlungsempfehlung. Hm. Das waren drei Sachen. Schmecken, riechen und was war das dritte? Da stand drauf, ne, also das stand unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum, stand oftmals länger gut. Mhm. Und dann unten drunter so eine Parole. Schmecken, riechen. Was war denn das?
Sehen wahrscheinlich.
Ja, kann sein. Sehen, riechen, ne?
Falls da schon so ein Flaum zu sehen ist, brauche ich es nicht mehr riechen oder schmecken.
Das stimmt. Aber vielleicht ist der Flaum auch lecker. Weiß man noch nicht.
Ja, aber guck mal, in solchen Zeiten leben wir wieder. Da sind wir doch wieder bei unserem Spiel, bei unserer Spiel- und Aktionsfläche.
Ja.
Dass man das explizit benennen muss, was da abgehen darf.
Ja, aber ich kenne auch Personen.
Ich sag doch nur, Sebastian, hallo, was ist Pfingsten?
Ja, aber ich kenne Personen, ich will jetzt wirklich keine Namen nennen, aber ich kenne Personen, die, sagen wir mal, um 0.05 Uhr einen Joghurt aus dem Kühlschrank holen und dann sagen, ne, und sagen wir mal, es ist jetzt heute der 4. Juli und dann um 0.05 Uhr holen sie einen Joghurt aus dem Kühlschrank und dann, oh, kann ich den noch essen? Der ist am 3. Juli abgelaufen. Ja, also gibt es durchaus, ja.
Du hast aber ein gutes Fernrohr, dass du bei den Nachbarn in die Küche um 0.05 Uhr schauen kannst.
Ja, gut, ne? Sehr gut.
Wir wollen aber keine Nachbarnamen nennen.
Und seitdem ich das weiß, mache ich mir da gerne auch so einen kleinen Sport draus. Ich versuche, den Joghurt so lange wie nur möglich aufzubewahren. Ich habe hier schon Joghurts gegessen, die waren ein halbes Jahr abgelaufen.
Verfalls- und Haltbarkeitsdaten sind Geschmackssache. Das Album der heutigen Episode hält nun schon seit 60 Jahren und von Verfallserscheinungen noch keine Spur. Doch zunächst. Was hat Sebastian im Pasta-Atelier erlebt?
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Nico.
Guten Abend, Sebastian. Wo hole ich dich her? Etwa von einer Spiel- und Aktionsfläche?
Nein. Ich komme gerade ganz frisch vom Schreibtisch im Dachgeschoss und sitze jetzt am Schreibtisch im Untergeschoss.
Ah, hast du an deinen Memoiren weitergeschrieben? Die Fans warten darauf, Sebastian, und ich auch.
Da möchte ich noch ein bisschen mit warten. Noch so ungefähr, sagen wir mal, 500 Episoden unseres Podcasts, dann haben wir gut die Hälfte, ne?
Mhm.
Und
sollen Memoiren sein, die sich auf das Podcast-Projekt konzentrieren. Ich dachte, du erzählst da so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, der Podcast ist mein Leben, was soll ich sonst erzählen?
Also du meinst, all deine Geheimnisse präsentierst du im Podcast. Du bist ein offenes Buch für die Hörer.
Ja, weil du auch immer so indiskrete Fragen stellst.
Wie war das Pasta-Atelier, Sebastian? Um mal sofort eine indiskrete Frage vorwegzuschicken.
Jetzt werden die Hörer denken,
Pasta-Atelier, was hat der Mensch jetzt schon wieder geraucht? Nein, liebe Hörer, Sebastian war offensichtlich tatsächlich, zumindest hat er mir Beweisfotos geschickt, in einem Pasta-Atelier, woraufhin ich ihn gefragt habe, ob es denn auch eine Fleischwurstgalerie oder ein Fitzebohnensuppenmuseum gäbe. Diese Frage hat er nicht beantwortet, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Also, was ist, was war und warum warst du in einem Pasta-Atelier?
Da muss ich jetzt etwas ausholen. Es ist bitte, ja heutzutage so, ja, die Welt optimiert sich ja permanent. Auch wir haben schon häufig darüber gesprochen. Man optimiert sich nicht nur selbst, sondern man optimiert auch seine Teams, seine Kollegen, das Miteinander. Und Teambuilding-Maßnahmen sind ganz hoch im Kurs, damit sich am Ende auch alle lieb haben. Und ja, es war mal wieder so weit, eine Teambuilding-Maßnahme war anberaumt. Und da wir schon so ziemlich vieles gemacht haben, wir waren schon beim Minigolf, beim Fußballgolf, was haben wir noch gemacht? Beim Geocaching. Ja, und diesmal war es ein Pasta-Atelier. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie sich selber als Atelier bezeichnen würden. Aber es war so etwas wie ein Töpferkurs, nur eben nicht mit Ton, sondern mit Pasta. Und wir haben dort in einem Frankfurter Restaurant, wobei ich weiß gar nicht, also so ein richtiges Restaurant war es irgendwie gar nicht. Also es war eher so ein italienisches Ladenlokal. Da standen dann jede Menge Holztischchen und dort haben wir dann zunächst einmal den Pastateig zubereitet mit Hartweizengrieß, mit einem Ei, mit Wasser und ein bisschen Salz. Mehr braucht man gar nicht. Und dann hat uns eine ausgewiesene Pasta-Expertin aus Italien, aus den Abruzzen, gezeigt, wie man den Pastateig knetet. Und ich sag dir eins, das klingt einfach, ist es aber nicht. Sie war auch wirklich nicht zufrieden mit unseren Knetkünsten. Also da wurde mehrfach korrigiert und sie hatte auch noch Assistenten, Giovanni und wie hieß jetzt noch der andere? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall so eine wunderschöne, so eine Bilderbuchfamilie aus Italien, so wie man sich die Italiener vorstellt. Oh, jetzt, ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Klischees bedienen.
Vorsicht!
Aber
als,
ja,
Vorsicht!
Ich weiß, ich bin jetzt hier schon wieder mit einem...
Musstest du einen Ring
mit
küssen?
Einem, bei einem
beim Don?
Nein, es war ja eine Donna. Es war nur eine Donna, die
so.
Eine Pasta-Donna. Mhm. Und,
für unsere Zuhörer, die sich da vielleicht nicht so ganz auskennen, was genau ist Pasta?
Pasta? Nudeln.
Ah ja.
Ja, also die auf Italienisch Pasta. Ja. Und wir haben unterschiedlichste Nudelformen kreiert, nachdem wir dann nach Anleitung ordentlich geknetet und geweißt.
Ist das, darf ich kurz nachfragen, ist das so ein Begriff wie Champagner oder darf den jeder benutzen, Pasta? Ist das nicht so geschützt?
Ich glaube nicht.
Weil man hier offensichtlich das heißt extra Leute aus Italien einfliegt.
Ja, aber bei diesen regionalen Spezialitätenbegriffen brauchst du den regionalen Bezug und da ist, glaube ich, Italien schon zu groß.
Ach so, also Parma-Schinken geht, Champagner geht.
Ja, genau.
Was haben wir noch?
Ja. Guck mal, die Italiener haben schon einiges. Also die haben den Parmaschinken, dann haben sie den Parmesan-Käse.
Was ist so mit Camembert? Ist das auch wohl geschützt?
Ich glaube ja.
Mhm.
Ja.
Zurück
also,
zum eigentlichen
zurück zum Thema.
Thema.
Ja. Also jeder hatte so eine kleine Nudelmaschine auch am Tisch. Und das ist wirklich gar nicht so leicht. Ne? Du musst nämlich mehrfach dein Hartweizengrießteig durch diese, es ist eigentlich wie so eine kleine Wäschemangel, ist mir aufgefallen. Also du drehst den Teig durch so eine kleine Mangel und dann dreht man immer an so einem Rädchen, dann wird das auch immer dünner und ja.
Ich frage mich gerade so jetzt im Hintergrund vor dem Hintergrund des Teambuildings, wofür diese Metapher der Mangel denn stehen würde. Ob das
ja,
sonderlich
aber man
positiv
mangelt ja
war.
Gemeinsam. Es geht
man
ja um
mangelt
das gemeinsame
gemeinsam?
Mangeln. Ja.
Ist das
natürlich.
So schwer? Konnte man diese Mangel nicht alleine bewegen?
Doch, die war klein.
Die war klein.
Die war relativ klein. Ja. Aber es ist filigran und also auch von diesen Abläufen. Du musst ja erstmal kneten. So, dann hast du den Teig. Der wird dann erstmal mit den Fingern so schon mal ein bisschen vorgeplättet. Dann geht der durch die erste Stufe der Mangel. Während der eine in einem gleichmäßigen Rhythmus an der Kurbel dreht, muss der oder die Partnerin den Teig durch diese Mangel durchziehen, also so einfädeln und auf der anderen Seite wieder auffangen. Und das macht man dann mehrmals, ja, bis alles schön platt gewalzt ist. Je nachdem auch dann, was man für eine Nudelsorte denn produzieren möchte. Wir haben insgesamt drei Nudelsorten produziert, und zwar Tagliatelle, Pappardelle und Spaghetti.
Ich kenne nur Spaghetti. Wo ist der Unterschied zu den beiden anderen?
Ja, die Breite. Es ist aber am Ende ist vor allen Dingen eine Frage der Breite. Ja? Die breiten Bandnudeln sind die Pappardelle, die so mittelbreiten, wahrscheinlich den meisten geläufigen Bandnudeln sind Tagliatelle. Ja, ungefähr so ein halber Zentimeter.
Das muss doch so irgendwo festgelegt werden.
So eine Pappardelle-Nudel ist schon locker einen Zentimeter breit. Tagliatelle nur ein halber.
Interessant. So, ja. Und habt ihr das nachher so verköstigt oder wurde das verkauft sogar?
Ja, natürlich.
Sogar?
Wir haben wie am Schnürchen, haben wir da, wie Rumpelstilzchen Goldfäden gesponnen hat, haben wir Nudelfäden gesponnen und haben die ganze Zeit am Rädchen gedreht und Schnur. Und,
das kenn ich.
Und jede Menge Nudeln produziert und die wurden dann zubereitet. Das mussten wir dann Gott sei Dank gar nicht mehr selber machen. Also die Nudel wurde dann von, ich glaube, Giovanni zubereitet. Und die
Soßen
waren
auch schon
vorbereitet.
Jetzt ausgedacht?
Nein, der hieß wirklich Giovanni.
Ach, komm.
Der hieß sowas von Giovanni. Der sah auch aus wie Giovanni. Ja, ganz sicher. Und da gab es dann noch dreierlei Soßen dazu. Es gab so eine Bolognese-Ragout-Soße. Mhm. Also sie hat's Ragout genannt. Für mich war es Bolognese, aber darf man vielleicht auch nur Bolognese nennen. Man weiß nicht. So, und dann gab es da noch so ein grünes Pesto, so auf Basilikumbasis. Das hat mir persönlich am besten geschmeckt. Und danach gab es zum Schluss nochmal eine Portion der selbstgemachten Nudeln à la Arrabbiata. Das war ganz schön scharf. Also da dachte ich kurz, jetzt löst sich meine Zunge auf. Ja, aber ansonsten war das
insgesamt sehr lecker. Warum war das rabiat? War das sehr rabiat? Warum heißt das so?
Nein, das ist Al-Arabiata. Ich glaube, das hat eher was mit Arabien zu tun.
Ah, ich verstehe.
Ja,
gut.
Da ist nämlich viel Chili.
Ist das nicht
und so drin.
Kulturelle Aneignung? Jetzt von der italienischen Küche?
Ja.
Gefährlich.
Kann man überhaupt von einer italienischen Küche sprechen? Italien ist nichts anderes als ein Vielvölkerstaat.
Ein unterjochendes Imperium.
Ja, ganz genau.
Gut, also Fazit, Sebastian. Erstens, hat es dir gefallen? Und zweitens, war das Teambuilding erfolgreich?
Es hat mir in mehrfacher Hinsicht gefallen. Es war ein erfolgreiches Teambuilding. Wir verstehen uns ja auch an sich schon sehr, sehr gut. Jetzt arbeiten wir nicht nur gut zusammen, sondern wir können auch noch gut zusammen Nudeln produzieren. Mhm. Aber eins sage ich dir, ne? Wenn du jetzt für deine Großfamilie am Sonntag selber Nudeln produzierst, heieiei. Also ich finde, das ist schon ganz schön aufwendig.
Aber schmeckt den Unterschied?
Ja, es schmeckt schon anders. Schmeckt halt, man kann ja auch frische Pasta im Laden kaufen. Ne? Mhm. Die sind dann so in der Kühlung sozusagen drin. Schmeckt schon anders wie jetzt diese getrockneten Nudeln.
Ja gut, es ist handgemacht, Sebastian. Wir haben in der letzten Episode haben wir noch davon gesprochen, dass der Mensch bald wieder zum Handgemachten zurückgeht, weil die KI alles übernimmt. Und dann wäre sowas, so eine Teambuilding-Maßnahme, damit würden wir uns sonst die Zeit vertreiben.
Ja, natürlich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so eine italienische Donna jeden Tag für ihre 10 Bambini Spaghetti selber macht, die macht nichts anderes mehr, ne? Also,
das ist ihr Job, Sebastian. Da kann man sich nicht nebenbei noch selbst verwirklichen oder eine Karriere verfolgen.
Zu allem essen die Nudeln.
Tja.
Ja, das ist ja eigentlich nur so ein Nebengang in Italien.
Und deswegen,
ich käme
Sebastian,
ja niemals auf die Idee, nur Nudeln zu essen.
Deswegen ist es vielleicht doch eine kulturelle Sache, dass der gemeine Deutsche sagt, nichts für mich.
Ja, also zumindest nicht selbst zubereitet. aber das Problem habe ich mit ganz vielen Gerichten. Also das ist ja so, sollte ich mir jemals Personal leisten können, das Erste, was ich einstelle, ist ein Koch. Thank you.
Sebastian, ich höre, wir haben in dieser Woche einige Geburtstage zu feiern.
Ja,
wir werden uns ja übermorgen an die Hörer, diese Sendung geht ja erst in 2 Wochen on air, da ist das längst wieder Geschichte. Sebastian und ich werden übermorgen aufeinandertreffen. Nicht in Art eines Gladiator-Gefechts, sondern wir werden uns sehen, persönlich. Dazu vielleicht später mehr oder in der nächsten Episode mehr. Nein, mir ist aufgefallen, wir nehmen heute auf am 4. Juli 2025. Die Temperaturen sind wieder relativ erträglich. Und am Montag, dem 7., wird Ringo Starr 85.
Ach echt? Wusste ich nicht.
Und einen Tag vorher, wenn wir uns sehen, am Sonntag, wird der Dalai Lama 90. Und ich habe in der New York Times gelesen, dass er seine Nachfolge, also beziehungsweise seine Reinkarnation bereits seit längerem plant. Und weil die kommunistische Partei, die ja eigentlich atheistisch ist, die möchte da gerne den Dalai Lama bestimmen, da hat der Dalai Lama, der aktuelle 14. Dalai Lama, gesagt, lasst euch da von den Chinesen nicht reinreden, ich reinkarniere da, wo ich will und in wen ich will. Und er hat aber auch schon vorab gesagt, es muss kein Kind sein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich schon zu Lebzeiten meine Lebensenergie, mein Sein in einen Jugendlichen oder in einen jungen Erwachsenen transferiere, damit die Ausbildung nicht so lange dauert und damit sozusagen keine Sedisvakanz herrscht, kein Machtvakuum. Ich meine, das wäre doch mal schön. Du wirst vielleicht als 17-Jähriger, 18-Jähriger, wirst du dann entdeckt und du bist es dann. Du existierst jetzt schon,
ja, man kann
aber
sich auch gar
dann
nicht wehren,
bist du es.
Ne?
Nein, du
ja,
nimmst es dann.
Man kann sich nicht wehren.
Es ist eine große Ehre, Sebastian.
Ja, aber mir war das völlig neu. Ich habe das auch gelesen und das war mir gar nicht so klar mit diesem Reinkarnieren. Hm. Weil, also die Buddhisten glauben ja generell an Wiedergeburt. Ja, man
du
wird
nicht?
Wiedergeboren oder eben auch nicht. Ja, manchmal bleibt sie auch einfach aus. Ja, keine Ahnung, dann ist man irgendwie... Also da hat man diesen Kreislauf quasi durchbrochen.
Ja.
So, aber was mir überhaupt nicht klar war. Also, während der normale Buddhist üblicherweise wiedergeboren wird, reinkarniert der Dalai Lama quasi aus eigenem Willen und Antrieb heraus. Er ist sozusagen ein höheres Wesen, das selbst bewusst dafür sorgen kann, wie und wo er wiedergeboren wird. Das ist
und
mir gar
als
nicht
Mensch,
klar gewesen.
Und als Mensch, die anderen müssen sehen, dass sie nicht als die anderen müssen sehen, dass sie nicht als Schabe oder so oft zurückkommen.
Ja, kann passieren. Das
und
kann passieren.
Er hat das Glück, er kommt als Mensch wieder. Er weiß es jetzt schon.
Ja, aber dass er dann, wenn er dann, wenn es dann soweit ist und er reinkarniert und dann in die Hülle eines jungen Erwachsenen schlüpft, das ist schon ein bisschen. Ist das nicht auch ein bisschen übergriffig?
Ich frage mich dann, was mit dem Wesen des jungen Mannes passiert. Wird es verdrängt oder wird es nur, erfährt es ein Update?
Keine Ahnung. Wird es
ja, Dalai Lamaisiert?
Wird es verdrängt?
Nein, es wird
wird's rausgeschmissen?
Nein,
wird es aus dieser Körperhülle rausgeschmissen und dann...
Nein, es ist eine Vereinigung, Sebastian.
Ja, oder er wird dann doch noch zur Schabe.
Es ist ein Zusatz.
Ja.
Ja. Man weist ihm quasi den Weg.
Hm?
Wäre das was für dich? Würdest du sagen, okay, mache ich. Den Job mache ich.
Nee.
Nicht?
Nee, wenn
du erhältst eine erstklassige Ausbildung, Sebastian. Erstklassig.
Ja, aber eine Ausbildung in was?
In allem, in dem Wichtigen,
nein,
Sebastian, in dem Wichtigen.
Nein.
Du musst dir nicht mehr um Renkaktien Gedanken machen, du machst dir um die wichtigen Sachen Gedanken.
Ja, erstens mag ich da die Frisuren nicht.
Ach nun komm, das würde dir gut stehen.
Nee,
der
ich bin
Kopfhörer
ja froh, dass ich
würde
noch Haare
besser,
habe. Viele beneiden mich um meine vollen Haare. Ne? Und warum sollte ich mir sie dann abrasieren? Das wäre ja blöd. So, und auch diese orangefarbenen Anzüge, also Kutten oder was? Wie nennt man es? Finde ich jetzt auch nicht so schön.
Denk an den Klimawandel.
Ja. So. Was mich aber auch überrascht hat.
Hm.
Er hat sich ja mit anderen Lamas beraten, ob es überhaupt einen weiteren Dalai Lama geben soll.
Ja.
Das heißt, er hätte auch sagen können, damit endet die Geschichte der Dalai Lamas.
Ja.
Es ist Schluss
damit. Seht zu, wie ihr fertig werdet.
Macht euch einen neuen Lama.
Ja, denn er hat offensichtlich...
Es gibt ja mehrere Lamas.
Ja, er hat offensichtlich keine große Er hat keine Hoffnung mehr, dass das mit der Tibet-Frage irgendwie gelöst werden könnte mit China. Er wird also ewig im Exil auch bleiben.
Ja.
Und das ist auch nicht so schön. Und da frage ich mich weiter.
Ja, das ist aber auch interessant. Er hat klargestellt, dass nur sein Büro in Dar es Salaam
ja.
diesen neuen Dalai Lama küren darf.
Mhm.
Und er sagt auch, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass das ein Inder ist.
Ja, das ist wirklich interessant, weil wir fallen dann sofort raus.
Ja, schade eigentlich.
Ist diskriminierend.
Ja.
Dann würden wir diesen Dalai Lama...
Aber muss man nicht mindestens Buddhist sein? Oder könnte jetzt auch so ein Hindu, könnte der Dalai Lama
auch
werden?
Auch eine interessante Sache. Und vor allen Dingen die Suche. Es werden ja dann Mönche ausgeschickt, um eben den reinkarnierten Dalai Lama sozusagen zu finden. Nicht um ihn zu bestimmen. Sie müssen ihn dann erkennen. Und das ist so eine Art metaphysische Schnitzeljagd. Man nimmt irgendwelche Objekte mit.
Also wie war das denn jetzt bei ihm? Als er geboren wurde, er ist ja, glaube ich, erst mit 2 Jahren dann nach Tibet gebracht worden. Oder also zumindest da nach Lhasa. Gibt es dann da wirklich so eine Zeit der Sedisvakanz? Also zwischen Tod des vorherigen Dalai Lamas und, also das kann ja, er kann ja nicht vorher geboren
Gut,
sein.
Gut, also ein Zweijähriger kann ja auch nicht den Platz besetzen. Der ist ja noch in der Ausbildung und dann übernehmen andere Mönche, also Erwachsene übernehmen die Geschäfte.
Ja, genau.
Ja.
Aber deswegen wahrscheinlich der Kniff mit der Übernahme eines bereits vorhandenen Körpers.
Ja,
ne?
Richtig. Eigentlich clever, ne?
Es wirkt für mich hier so ein bisschen konstruiert.
Ja, weil es halt vermutlich, weil es so konstruiert ist. Jemand hat sich das über Jahrhunderte ausgedacht.
Ja, aber gab es schon Fälle, wo es kein Kind war? Oder liegt es jetzt gerade nur an der politischen Situation,
Das Interessante ist ja immer, Sebastian, wir haben den 14. Dalai Lama.
Ja, noch gar nicht so viele, ne?
Das dafür, heißt also, was ist mit dem ersten? Der konnte ja dann nicht von irgendjemandem eine Reinkarnationsstufe sein.
Ja, ne? Ja.
Oder ist das irgendwas, ist Buddha vielleicht persönlich in ihn hineingefahren? Aber das glaube ich auch nicht. Und deswegen, also ich finde ihn ja, wie gesagt, ich habe das in einer vorherigen Episode mal erzählt, ich habe den Dalai Lama ja 2007 in Münster nicht kennengelernt, aber ich war ihm sehr nahe. Die Bodyguards hätten aber alles getan, dass mein Arm ihn nicht berührt. Und ich finde, er hat sich seit 2007 kaum verändert. Er sieht noch fit aus. Er ist 90. Dasselbe gilt für Ringo Starr. Ist ein sehr schöner, eine Hommage, möchte ich es fast nennen, in der New York Times. Wir verlinken das einfach mal unten. Mit aktuellen Fotos des fast 85-jährigen Ringo Starr. Und er ist fit, Sebastian. Der macht uns allen was vor. Ich weiß nicht, wie er das macht.
Ja.
Gesunde Lebensweise, Pasta, selbstgemachte Pasta von morgens bis abends. Keine Ahnung. Er färbt. Der Dalai Lama färbt nicht, hat keine Haare.
Ja, ja.
Aber beide sehen noch relativ fit aus. Und das lässt mich auch für uns beide hoffen. Auch wenn wir nicht reinkarniert werden.
Ja. Ich glaube, er erlebt ja auch ein sehr skandalfreies Leben, ne, der Ringo. Oder hat er mal irgendwelche Skandale?
Ja, er hatte eine schwierige Zeit in den 70er oder in 80er Jahren mit Alkohol. Aber ich glaube, seit 1988... Das stand jedenfalls in diesem Artikel, sind sowohl er als auch seine Frau absolute Anti-Alkoholiker und seitdem, pow, geht's nach oben. Und vor einigen Tagen habe ich noch in einer anderen Zeitung gelesen, wie schädlich Alkohol gerade für ältere Menschen ist. Also je älter du wirst, ja, umso schwieriger wiegt das Bier. Sebastian, muss ich mich da sorgen?
Nein.
Wie ist dein Bierkonsum, dein Alkoholkonsum?
Also mein Bierkonsum ist wirklich bei null, weil ich mag es einfach nicht.
Gibt es denn da keine Teambuilding-Maßnahme, dass ihr mal eine Brauerei besichtigt oder so?
Das könnte man natürlich machen.
Mhm. Ne?
Oder mal, also mein Chef hat sogar mal eine Zeit lang Bier selbst gebraut, trinkt selbst aber auch kein Bier.
Faszinierend.
Was ich immer komisch finde.
Ja. Ich erinnere mich noch daran, dass wir mal in Schottland eine Distillerie besucht haben. Und
ja.
Da hast du, also Liebe Hörer, ich habe Sebastian noch nie so zugreifen sehen. Er wollte immer noch einen Nachschlag und den teste ich auch noch und diesen da drüben und den blauen und der da brennt, den möchte ich auch noch haben.
Ja,
kannst du dich noch dran erinnern,
an so einem Gläschen haben wir einmal
ständig
an einem
anhalten, weil er wieder kotzen musste.
Es hat uns nicht geschmeckt.
Aber es war der gute Single Malt. War's doch, oder? War's nicht der gute Single Malt?
Ja, ist es nicht immer Single Malt? Ist das nicht so?
Ach, ist das vielleicht nicht, auch so eine Sache wie Parmaschinken, dass die Schotten da irgendwie...
Nee, Single Malt heißt doch eigentlich nur, dass es eben nur eine Sorte, eine reine Sorte von, woraus wird es noch gemacht? Aus
Torf?
Nee.
Warte mal. Ich habe keine Ahnung.
Wie ist das denn? Weizen? Ist das nicht aus Weizen?
Ich weiß es nicht, Sebastian. Das sind so Sachen, mit denen ich mich.
Es ist doch so. Ja. Ich glaube, dass der amerikanische Bourbon Whisky, der wird aus Mais hergestellt.
Mhm.
Und der schottische wird meiner Meinung nach, oder aus Gerste, nee, nicht aus Gerste. Ich google es gerade mal. Vielleicht sagst du noch was zum Dalai Lama. Ich google das schnell.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe lange in der Schlange stehen müssen, 2007, um an die Tickets für den Vortrag des Dalai Lama in der Halle Münsterland zu kommen. Habe 3 Stunden, glaube ich, in dieser Schlange gestanden. Vor mir standen 2 Damen in pludrigen Pluderhosen, also absolute Fans. Und ich hörte so mit einem Ohr, vielleicht auch nur mit einem halben Ohr, dass die eine Dame zur anderen sagte, ich habe ihn ja jetzt schon in London gesehen und in Düsseldorf und in Rom. Aber ich dachte, ich schaue ihn mir ja auch in Münster nochmal an, denn wann sieht man schon mal einen Gottkönig?
Ja, das stimmt, das stimmt. Übrigens, der erste Dalai Lama, habe ich gerade noch nebenbei erfahren, wurde erst posthum zum Dalai Lama ernannt.
Ist aber auch übel für ihn.
Ja, da konnte er sich nicht mehr wehren.
Aber wenn er posthum konnte er doch gar nicht reinkarnieren, oder? Also er konnte sich nicht darauf vorbereiten.
Ja, es gab dann einen zweiten und man hat eigentlich erst mit dem dritten eine Inkarnationslinie etabliert.
Sag mir kurz das Jahr. Wann ist der erste Dalai Lama verstorben?
Also der erste, Gendün Drup, war der erste Dalai Lama. Der lebte von 1391 bis 1475. Das ist auch ganz schön alt, ne? Für die Zeit.
Ich finde das ziemlich spät. Ach, vorher, es ist ja der tibetische Buddhismus, ne?
Ja.
Ja. Das heißt, alle anderen Buddhismen in anderen Kulturkreisen, Regionen, Nationen haben ja so ein Oberhaupt gar nicht. Das ist ja das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten.
Ja.
Das heißt jetzt so ein Inder oder so, also andere, die Buddhisten sind, haben gar keinen Dalai Lama. Man kennt sich gar nicht aus.
Ja, genau. Und ja. Also er ist in der Tat nur das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus. Mhm. Ne? Dann gibt es noch den Panchen Lama.
Mhm.
Das ist die zweithöchste Autorität im tibetischen Buddhismus. Dann gibt es aber auch noch andere quasi Abzweigungen. Es gibt dann noch den Karmapa. Dann gibt es noch den Panchen Lama. Heißt der jetzt Panchen oder Panchen?
Panchen, glaube ich.
Ja, aber hier die.
Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern ans Herz legen, 7 Jahre in Tibet, dass man sich diesen Film nochmal anschaut.
Ja.
Beruht ja auf der Lebensgeschichte von Heinrich Harrer, hat übrigens nichts mit unserer ehemaligen Kunstlehrerin zu tun.
Ja, genau,
Grüße gehen raus.
Ja, das stimmt. Ich kenne übrigens noch einen Harrer. Das ist hier so ein vereidigter Goldexpert in Frankfurt. Ja.
Moment mal, woher weißt du das denn? Verkaufst du da dein Zahngold?
Ja, ganz genau, ganz genau. Da habe ich schon mal Geld, also Gold versetzt.
Aha.
Alte Klunker,
eigenes
alte geerbte Klunker.
Geklautes.
Nee, war geerbt.
War geerbt.
War
okay.
Geerbt.
Gut.
Noch nicht mal mein Erbe, sondern das Erbe der Chefin.
Oh.
Wir waren jetzt mal bei Dalai Lama. Jetzt muss ich noch mal kurz nachschieben. Whisky wird unter anderem auch aus Gerste gemacht.
Aber trinkst du ja auch nicht. Trinkst du nicht,
aber auch andere Getreidearten kommen zum Einsatz. Nein, das Schlimme ist, ich nehme Alkohol eigentlich nur in Form von Mancheries zu mir.
Ist das wirklich Alkohol?
Dann, ich glaube schon, ja. Dann gerne auch mal so einen Schuss Rum im Kuchen, auch ganz lecker.
Rumkugeln,
auch mal ganz lecker. Mhm. Aber so in flüssiger Form, sonst so in einem Glas, nö, brauche ich nicht.
Mhm.
Ne, das ist ja immer... Übermorgen kommen ja dann auch wieder meine Schwestern zu Besuch, ne?
Moment mal, ich dachte, ich wäre der Act. Ich wäre eingeladen worden. Was machen jetzt deine Schwestern da?
Du kannst davon ausgehen, dass meine Schwestern Sekt dabei haben werden, um anzustoßen.
Also an die Hörer, es handelt sich um den Geburtstag von Sebastians Sohn, meines Patenkindes. Und da bringen die Geschwister, die Schwestern, also sozusagen die Tanten, bringen Alkohol mit. Ich prangere dies an.
Und weißt du, warum sie den selbst mitbringen? Weil unser Haushalt hier schon bekanntermaßen als alkoholfrei gilt. Da wissen sie, er wird nicht vorbereitet sein. Er wird vielleicht nur so pseudomäßig eine Flasche besorgt haben. Das wird nicht reichen. Also bringen sie in der Regel diverse Alkoholiker mit.
Ja, das ist doch schön.
Und dann wird auch immer eingeschenkt und so zum Anstoßen. Und ich nippe meistens so an meinem Glas. Es schmeckt mir einfach nicht, Leute. Es ist nicht so, dass ich da Verzicht übe.
Ja.
Weil ich verzichte da auf nichts, weil es schmeckt mir einfach nicht. Ja.
Das heißt, du musst ja erst probiert haben, um zu wissen, dass es dir nicht schmeckt.
Ja, das, was mir schmeckt, ich mag ja gerne so diese süßen, schlüpfrigen, schlürfigen Cocktails, ne? Da, wo man den Alkohol nicht rausschmeckt. So Pina Colada. Das trinke ich mal ganz gerne.
Okay.
Ja, oder irgendwas
anderes. Ist das, was man aus dem Eimer trinkt in Mallorca?
Na, das ist Sangria. Du hast da auch keine Ahnung. Also ich brauche die alkoholischen Getränke, die nicht nach Alkohol schmecken.
Ja, aber warum trinkt man es dann? Das wäre ja so wie, ich esse gerne Äpfel, ich mag das so, aber lieber dann unter irgendwie Bananenbrei, damit man den Apfel nicht rausschmeckt.
Ja, im Grunde genommen ist es so.
Es steht eine Geburtstagssause an. Ja? Ja. Dein Sohn hatte nun ja jetzt schon bereits Geburtstag. Übermorgen wird sozusagen für die Familie nochmal gefeiert. Und dann, wenn ich recht informiert bin, und der Informationsfluss ist da so ein bisschen, also der könnte besser sein, dann geht's in der kommenden Woche so langsam auch Richtung Familienurlaub und du verlässt das Land. Wir sagen noch nicht, wo es hingeht. Das halten wir uns dann für die nächste Episode vor. Und es geht aber, das sei gesagt, es geht in südliche Gefilde. Und Sebastian, um jetzt vielleicht mal so eine kleine Überleitung anzubringen, könntest du dir vorstellen, dass du in der Urlaubsregion dort unten dich eventuell zu einem Strandjungen entwickeln könntest?
Ich dachte jetzt schon, du würdest fragen, ob ich auch ein Surfbrett einpacke.
Ja, das kann man sich da leihen. Bist du mal gesurft?
Ja, mit Sicherheit. Jetzt noch nie so auf einem richtig großen Surfbrett, aber ich hatte mal so ein kleines, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese Boogieboards, so diese kleinen, so diese halben Surfbretter, wo man so im Wasser mitspielen kann. Sowas hatte ich mal.
Wie alt warst du da?
Ach, keine Ahnung, Teenager.
Okay.
War ich da.
Gut.
Ja.
Also nichts, was die großen Männer machen. Teilweise auch auf Albencovern. Auf diesem Albumcover sieht man kein Surfbrett. Kommen wir später zu. Es geht natürlich um die Beach Boys. Mhm. Und wir haben das Album gehört. The Beach Boys Today! Ausrufezeichen. Also das Album heißt eigentlich The Beach Boys Today! So müsste man es wahrscheinlich
heute
aussprechen.
Heute gibt's die Beach Boys. Und wir haben ja letzte Woche schon über die Beach Boys gesprochen, aus einem eher traurigen Anlass.
Ein verrückter Zufall.
Ja, und es ist kein Witz. Nachdem wir darüber gesprochen haben, erst dann haben wir den Zufallsgenerator befragt, welches Album wir für diese Woche hören sollen. Und raus kamen die Beach Boys.
Also unter 1001 Alben kam tatsächlich das Beach Boys Album raus. Es kann nur ein Fingerzeig Brian Wilsons aus dem Jenseits sein oder eventuell ist er schon in den ein oder anderen von uns, Sebastian, reinkarniert.
Ja,
fühlst du dich in letzter Zeit so ein bisschen musikalisch geupdatet? Nicht. Aber es kommt ja auch noch hinzu. Wir haben über den Tod Brian Wilsons geredet. Der Zufallsgenerator wirft uns dann eine Stunde, anderthalb Stunden später das Album The Beach Boys Today rein. Und dieses Album ist 1965 erschienen. Das heißt, wir feiern den 60. Geburtstag dieses Albums. Hört es sich so ja, alt Wahnsinn. An, wie es klingt?
Stellenweise ja. Also,
aber es hört sich schon fast wieder frisch an und neu an, weil man durch diese ganze ja. eintönige Popmusik-Sachen, die man so jeden Tag hört, ist das schon wieder was Neues, fand ich.
Es ist, fand ja, ich. Obwohl sie ja großen Einfluss auf die Pop- und Rockwelt geübt haben, ja.
Ja.
Sind sie schon, also sie stechen heraus durch ihre Art und Weise, durch ihre vierstimmigen Gesänge, ne, das ist schon sehr charakteristisch. Wo hört man das heutzutage mal? Fast schon choralartig werden da fluffige Surferboy-Songs gespielt.
Die könnten auch so in so Kathedralen könnten die singen, so wie gregorianische.
Ja, natürlich, ja, genau. Absolut. Die könnten wunderbar so einen Kanon singen.
Und die können sie auch irgendwie. Ich weiß es nicht, oder ob man das nachher im Studio so bearbeitet hat, aber ich glaube, die können, die haben das nicht gelernt. Die waren nicht, die haben keine Ausbildung an irgendeinem Konservatorium. Die konnten es.
Nein, die haben das vierstimmig auch eingespielt.
Ja.
Und dort ist der Brian Wilson genannt. Da hatte ich gelesen, dass der zum Beispiel häufig die zweite Stimme gesungen hat.
Ja.
Er war ja auch sozusagen der musikalische Kopf dahinter, der die ganzen Arrangements gemacht hat und so weiter. Und also die konnten offenbar schon wirklich gut singen.
Ja.
So, jetzt kommt aber dazu, dass da auch so ein bisschen Fake dabei ist, weil sie haben sich so als Surfer-Jungs dargestellt, hatten mit Surfen aber überhaupt nichts am Hut.
Nee.
Diese Surfbretter haben sie nur für die Fotos mal berührt.
Das stimmt, und aber man muss ja dazu sagen, es handelt sich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es handelt sich ja hierbei bereits um das 8. Studioalbum 1965. Die Beach Boys haben sich 1961, 4 Jahre zuvor, haben die sich gegründet, und es ist bereits das 8. Studioalbum, und das markiert so eine Art Zäsur, denn es geht jetzt so ein bisschen weg von diesem ganzen Surf und Duadubi und sie haben auch, glaube ich, über Autos oft gesungen, was halt die Jungs damals so gesungen haben. Es geht jetzt schon etwas mehr so in so eine gewisse subjektive, nachdenkliche, in eine etwas erwachsenere Richtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
ja. Ich weiß nicht.
Von den Themen her, von den Arrangements,
ja,
Sebastian.
Kiss Me Baby, ne? She Knows Me Too Well und Dance, Dance, Dance. Alles sehr hochtrabende Titel
Dance,
und Texte.
Dance, Dance ist nicht von den Beach Boys, Sebastian.
Ja, aber sie singen es hier auf der Platte.
Ja, das ist die A-Seite. Die B-Seite geht eher in so ein balladeskes, nachdenkliches Thema über, wo auch Brian Wilson so ein bisschen mit seiner Problematik kämpft. Das geht in den Texten, das kommt durchaus vor. Also Brian Wilson ist ja kurz vorher schon zusammengebrochen. Er wollte nicht mehr mit denen touren, 1964, und hat sich zurückgezogen und hat diese Songs dann geschrieben. Und dann kam natürlich Pet Sounds. Und mir ist dieses Album völlig unbekannt gewesen. The Beach Boys Today, ich kannte das Album nicht. Wenn ich an die Beach Boys denke, dann denke ich an Pet Sounds. Und deswegen war es für mich eine Entdeckung. Ich habe es gerne gehört. Es war irgendwie frisch, machte gute Laune. Und erst recht, Sebastian, im Kontrast zu unserem letzten Album, Rekwon.
Ja, ja.
Also das ist doch wie Tag und Nacht, oder?
Ja, absolut. Das kann unterschiedlich ja gar nicht sein. Und direkt das erste Lied ist ein wunderschöner Einstieg, macht direkt gute Laune.
Das stimmt. Do you wanna dance?
Ja, wir können auch mal reinhören.
Sollen wir da reinhören?
Ja. Wolltest du nicht? Hast du andere Favoriten?
Ja, es ist ja, weil es.
Aber also, wie ist das denn? Du kanntest keines dieser Lieder?
Nein, weil wenn wir jetzt in Do You Wanna Dance reinhören, es ist ja eine Coverversion.
Ah ja, okay. Dann also, wie ist das denn? Kanntest du eines der Songs? Einen der Songs. Oder?
Ich kannte zwei, Help Me Rhonda und Kiss Me Baby. Ja. Habe beide favorisiert. Zusätzlich, kann ich ja jetzt gleich nennen, zusätzlich noch When I Grow Up to Be a Man. Das sind meine drei Favoriten, die ich mir markiert habe.
Kannte ich auch alle vorher schon.
Ja?
Kannte ich alle schon, weil ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mir schon vor vielen, vielen Jahren mal eine Greatest Hits CD von den Beach Boys gekauft habe.
Ja.
Da sind diese Songs alle drauf. Und da gehört Help Me Rhonda natürlich auch mit dazu. Und ich meine sogar auch, dass When I Grow Up dabei war. Also insofern, ich würde mal behaupten, dass ich, das sind ja 12 Lieder.
Ja, nein, eigentlich 11.
Ja, ja, okay, das stimmt. Das letzte kann man nicht mitzählen.
Nein.
Aber so die Hälfte kannte ich.
Ah ja, interessant. Also nachdem wir nun, sollen wir in dieses When I Grow Up to Be a Man mal reinhören? Da gefiel mir das Cembalo wieder toll. Das war so dieses Barock-Pop, was wir schon von den Kings kannten. Das gefiel mir sehr.
Ich denke dann immer an Miss Marple, aber okay.
Ja. I can say that I wish I hadn't done what I did. Well, I drove the rules to talk around and still take those signs. Miss Marple hatten wir ja bei den Kings auch erwähnt und ich glaube, ich habe da diesen Song eingespielt.
Ja, aber ich hatte hier eine ganz andere Assoziation.
Und zwar?
Weil ich muss sagen, von den Beach Boys Liedern,
ja.
es gibt noch einige andere tolle, ne, die dann auf anderen Platten veröffentlicht worden sind, aber ich bin ein großer Fan von Help Me Rhonda und es gibt eine Serie oder es gab eine Serie, wo dieses Lied vorkommt.
Jetzt sag nicht Alf oder sowas.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ich musste sofort an Willie Tanner denken, wie er Alf Happy Rhonda vorsingt, um seine Freunde da im Weltall anzufunken.
Ja. Also ja. Wir hören auch in Help Me Rhonda natürlich rein.
Es
gibt
gerne.
Übrigens zwei Versionen. Ne? Diese ist die offensichtlich etwas weniger bekannte Version. Es gab dann, glaube ich, auf dem folgenden Album haben sie das, oder auf einer Single-Auskopplung, auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, kleine Unterschiede. Und die Single-Auskopplung oder die folgende Version, die wäre wohl dann die gewesen, die populär geworden ist.
Mm. Okay.
Ich habe es jetzt nicht verglichen. Ich muss dazu sagen, Sebastian, also wir hören hier ja die Beach Boys unverkennbar natürlich an diesem harmonischen, melodischen Gesang. Aber, und das muss man vielleicht auch mal herausstreichen, es gibt auf diesem Album Studiomusiker, ich glaube, ich habe 24 gezählt. Ich bin da wirklich mal, ich habe da mal geschaut, wer macht da eigentlich mit im Studio, ne? Die, vielleicht die Leute, die man kennt, ist Tommy Tedesco, der ist ein bekannter Gitarrist, und Carole Kay.
Okay.
Bassspielerin. Ich glaube, Carole Kay hat auf 10.000 Songs Bass gespielt. Nancy Sinatra, Sonny und Cher, Simon und Garfunkel. Wenn man einen Bass braucht im Studio, ach, ruf doch die Carole Kay an. Hier eben auch 20 bis 25 Musiker und was da alles zu hören ist. Ne, es sind Trompeten da, es sind Posaunen da, es sind Bongos da, Vibraphon, wir haben Piano, wir haben Cembalo, wir haben die Hammond-Orgel. Alles, das, sowas würde man ja jetzt nicht unbedingt auf diesen luffig-fluffigen Pop-Alben Mitte der 60er erwarten. Und das ist vielleicht auch das Besondere, was man erwähnen sollte. Na, da stehen nicht nur hier zwei Gitarristen, ein Bassist und dann jemand, der hinten am Schlagzeug sitzt. Nein.
Ja.
Danke.
Aber haben Sie die dann auch alle auf Tour mit dabei gehabt?
Nein.
Weil ich bin ganz überrascht. Also,
das sage ich jetzt so, ich habe es einfach so gesagt.
Laut Spotify sind die Beach Boys gerade auf Tour.
Ja, das ist auch noch so eine Sache, ne? Da ging es ja dann nachher um den Namen Beach Boys.
Ja.
Den hat sich, glaube ich, Mike Love, der hat sich den schützen lassen. Und der darf den jetzt irgendwie benutzen, obwohl da, also es sind aktuell von den Beach Boys als Mitglieder Mike Love und Bruce Johnston. Bruce Johnston kam, glaube ich, auch irgendwie Mitte der 60er dazu. Die beiden sind die Beach Boys.
Ja, und,
ja,
alle
und dann
anderen,
steht hier,
alle anderen sind ja auch schon tot.
Alle anderen sind tot oder eben
die Wilsons
schon zu
sind doch mittlerweile alle tot.
Zu Lebzeiten ausgeschieden.
Ja.
Ja. Deswegen, das ist
naja,
auch nur
okay,
so eine Rumpftruppe
aber,
quasi.
Ja, aber wer die Rumpf-Beach Boys sehen möchte, der hätte zum Beispiel in Lörrach die Möglichkeit.
In Lörrach? Ja. Haben Sie es denn noch so nötig?
Am 18. Juli treten Sie dort auf. Nein. Ja. Dann sind Sie in Reading. Dann sind Sie in Sitges, da war ich letztes Jahr.
Grüße.
Am 25. Juli. Ja. Sie sind in Marbella und dann treten Sie in Morrison auf am 3. August.
Ja, es ist ja wirklich, es ist ja in der Tat tragische eine Bandgeschichte. Ne? Wir haben ja Brian Wilson jetzt vor ein paar Wochen, da ist er gestorben mit fast 83. Okay, ja. Aber seine Brüder, zuerst war es Dennis. Der hat übrigens auch ein sehr schönes Album gemacht. Hab jetzt den Namen des Albums vergessen. Da ist dieses Cover drauf von Billy Preston's You Are So Beautiful. Ich glaube, Joe Cocker hat das nachher groß rausgebracht. Ja. Dennis Wilson ist 83 gestorben, im Alter von 39 Jahren. Mhm. Und sein Bruder Carl ist gestorben, ich glaube 1998 mit 52 oder 53 Jahren an Krebs. Dennis Wilson ist ertrunken. Die sind also nicht sonderlich alt geworden. Aber was mich, das wusste ich nicht, was mich wirklich fasziniert hat, ist Dennis Wilson, der eben 1983 ertrunken ist. Da steht hier, er war 39 Jahre alt. Und hier steht in seinem Wikipedia-Eintrag, er war 5-mal verheiratet in seinen 39 Erdenjahren.
Okay, und hatte, das ist ziemlich oft.
Hatte 4 leibliche Kinder und einen adoptierten Sohn aus erster Ehe. Jetzt wird's aber noch verrückter. Ja, und zwar Mike Love, der jetzt mit den Beach Boys nicht verwandt ist. Das waren ja 3 Brüder, ein Cousin und eben dieser Freund. Ja? Mike Love galt lange Jahre, steht hier, als Bad Boy der Gruppe. Er ist auch der Älteste, Jahrgang 41. Er war bis dato 5-mal verheiratet, eben so wie Dennis Wilson, und hat 9 Kinder. Er heiratete bereits 1961 seine damalige Freundin, die von ihm schwanger geworden war. Und jetzt kommt's. Eine seiner Affären wurde 1964 schwanger. Sean Marie Harris, später Sean Marie Love, kam im Dezember 1964 zur Welt. Mhm. Love bestreitet die Vaterschaft bis heute. Und jetzt kommt's. Diese, also 1964 durch eine Affäre zur Welt gekommene Tochter, heiratete 1983 seinen Bandkollegen Dennis Wilson.
Okay.
Somit kam es zu der kuriosen Situation, dass Mike Love der Schwiegervater seines Cousins Dennis wurde und durch die Geburt ihres Sohnes Gage, Dennis Wilson, wurde Mike Love zum Großvater. Ist das alles ein Durcheinander, oder?
Ja, das ist wirklich ein Durcheinander, okay.
Gut.
Also ja, ich kannte aber ich meine, das kann man doch feststellen, ob er der Vater ist oder nicht.
Also ich kannte mich mit der Bandgeschichte nun so gar nicht aus. Und wie gesagt, alles, was ich über die Beach Boys wusste, habe ich aus Pet Sounds erfahren. Und wir haben jetzt in 2 Songs reingehört, Sebastian. Wir haben When I Grow Up, To Be a Man und Help Me Rhonda. Ich habe ja Kiss Me Baby noch.
Ja, das finde ich auch ganz gut.
Finde ich schön.
Ja.
Da hören wir rein.
Ja, aber jetzt musst du mir noch erklären, was hat es mit dieser seltsamen Ball-Session zu tun? Es gibt eine Ball-Session with Big Daddy.
Ja.
Track Nummer 12.
Also, so wie
da
ich das.
Essen Sie irgendwie was?
So wie ich das verstanden habe, Big Daddy war der. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Das war irgendwie der Spitzname eines Fotografen, der eben so. Der als Rockfotograf damals bekannt war. Ich glaube, der ist Jahrgang 1905, also war schon ein älteres Semester. Und der führt mit den Beach Boys da ein Interview. Das ist ein Auszug eines, ich glaube, 20-minütigen Interviews, wo die Beach Boys von ihrer Europa-Tournee 1964 berichten. Offensichtlich sitzt man da gerade in einem Hotelzimmer, man bestellt was zu essen oder so. Und das ist ein Auszug, ein 2:12 langer Auszug. Und zu Recht wird im 1001-Albenbuch darauf hingewiesen, dass auf dieser Platte der wohl schlechteste Track des gesamten Buches zu finden sei. Und es ist wohl Bull Session with Big Daddy, denn es ist ja kein Song. Es ist einfach nur ein Auszug aus einem Interview, was dieser, das gibt's doch gar nicht, ich hatte doch eben den Namen von diesem Typen, Elif oder wie der hieß.
Aber ich finde auch diese 2 Minuten, die sind ja auch überhaupt nicht interessant. Das, was die da reden,
nein,
es ist unfassbar langweilig.
Es ist so zwischen Tür und Angel, man bestellt Essen und man hört auch, glaube ich, noch die Frau von Brian Wilson, Marilyn.
Ja.
Übrigens auch so eine Sache, ja. Die hat er geheiratet, da war sie 16. Er war 21. Hm. Naja, damals waren die Zeiten andere.
Ja.
Die lebt übrigens noch. Ach so, hier, nee. Earl Leaf. So heißt dieser Fotograf, Journalist, wie auch immer. Earl Leaf. Das ist irgendwie
also
nur so ein Lückenfüller,
ne? Ja, das habe ich mich gefragt. Soll es ein Lückenfüller sein?
Ja.
Da hätte man doch also das auch einfach weglassen können. Dann wird es halt eine kürzere Platte.
Ja. Er ist 1904 geboren, 1980 gestorben. So. Hm. Hast du noch einen Favoriten, Sebastian, außer die Bull Session?
Jetzt muss ich gerade mal schauen.
Ja.
Ich muss gerade noch mal in die Playlist hier gehen. Also, wir hatten ja jetzt schon When I Grow Up, das hattest du ja
genau.
schon. Wir hatten Happy Rhonda und wir hatten jetzt
Kiss Me Baby.
Mhm. Genau. Ja, nee, ganz ehrlich gesagt.
Also es ist ja, wir können es ja so sagen, die kann man sich alle anhören, ne? Machen gute Laune.
Ja, also
ne?
Wie gesagt, ich fand ja den ersten Titel nochmal ganz toll.
Den ersten Titel
fand ich ganz gut.
Do
Der
You Wanna Dance?
Ja.
Gut, das ist das Cover. Wir hören in den ersten Titel rein, Sebastian. Das ist ein Cover von, sag's eben.
Ich weiß es gar nicht. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass das ein Cover ist.
Ja, es ist ein Cover von Bobby Freeman. Und das war ein Top-10-Hit im Jahr 1958. Aber die Beach Boys haben offensichtlich dieses Cover, da haben sie nochmal Beach Boy-isiert. Doch zum Albumcover, Sebastian. Das finde ich besonders toll. Damals konnte man mit so einem Albumcover, da kam man noch durch. Also sagen wir mal so, ich will nicht sagen progressiv, aber so kreativ. Brian Wilsons Arbeit im Tonstudio war, so nölig und langweilig ist doch dieses Cover. Ja? Altbacken hergebracht. Es ist jetzt vielleicht, man könnte sagen, haha, guck mal, das sind Beach Boys und was haben sie an? Irgendwelche Pullis oder Jacken, sitzen aber im sonnigen Kalifornien und nicht da irgendwie, stehen sie nicht irgendwo im Wald oder im Gebirge. Passt irgendwie
aber sie
nicht.
Haben alle Pullover an.
Sie haben Pullover an.
Die tragen
an.
Alle so komische Pullover.
Ja.
Und man sieht, sie scheinen irgendwie am Rand eines Swimmingpools zu sitzen.
Das Interessante ist, ich hab ein Foto gefunden, wo es nicht abgeschnitten ist und das ist von der anderen Seite fotografiert. Sie sitzen also auf so einem Sprungbrett an einem Pool.
Ah ja.
Ja, da sitzen sie drauf mit ihren Pullis. Kaschmir-Pullis, Wollpullis, weiß nicht. Also gelb, rot, blau, beige. Sie sehen also ziemlich, sagen wir mal, seriös aus oder Boys-mäßig.
Ja, so eine typische Boyband.
Ganz genau. Und oben steht dann in groß The Beach Boys Today in Majuskeln und dann sind alle Songtitel angegeben, aber am Schluss steht plus, also zusätzlich drei zusätzliche neue Songs geschrieben von Brian Wilson. Sowas findet man heute auf keinem Albumcover. Aber so war das damals.
Ja. Ja, die haben halt sozusagen noch selber geschrieben und komponiert.
Richtig.
Und das dann auch noch gesungen.
Kriegst du sie zusammen, Sebastian? Das ist Dennis Wilson, das ist Mike Love, das ist Carl Wilson, Brian Wilson und Al Jardine.
Gut, in der Reihenfolge.
In der Reihenfolge sitzen sie da. Das wäre das Cover, Sebastian.
Das wäre das Cover. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Dann sage ich jetzt noch mal kurz was zu den Spotify-Zahlen.
Bitte.
Die sind natürlich gar nicht mal so schlecht. Wobei eigentlich, naja, geht so. Ich muss mal schauen. Hier in der Spotify-Playlist werden leider 24 Tracks angegeben, weil es gibt immer eine Mono-Version und dann eine Stereo-Version. Das ist so ein bisschen nervig.
Ich habe mir das Album mehrmals angehört, in Mono und in Stereo. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also das Original wurde damals in Mono veröffentlicht und dann gab es die Stereo-Version, ich glaube, die ist 2012 rausgekommen. Ich höre da jetzt kaum einen Unterschied.
Naja, also macht sich jetzt auch bei den Klickzahlen gar nicht so sehr bemerkbar. Hm. Do You Wanna Dance hat 3 Millionen Wiedergaben. Dann haben wir hier Dance, Dance, Dance. Lied Nummer 6 hat knapp 8 Millionen.
Mhm.
Und dann wird's auch schon dünn.
Interessant.
Ja, also alles eher so im mittleren sechsstelligen Bereich.
Aber man muss vor Augen haben, das Album ist jetzt 60 Jahre alt. Einerseits hatten sie lange Zeit, um Klickzahlen zu generieren. Auf der anderen Seite hatten wir schon Alben, die damit nun überhaupt nicht mithalten konnten. Ja, die waren ja teilweise im 30.000er-Bereich, ne? Was ist denn das Schlechte, das schlechtest geklickte, das am wenigsten geklickte Lied von diesem Album?
Warte.
Zumindest bei Spotify. Wahrscheinlich Bull Session.
Nee, noch nicht mal.
Wie viel Klicks hat das denn, diesen Interview-Häppchen da?
Also, in der Mono-Variante sind es knapp 280.000. Achso, nee, das ist immer gleich. Also 280.000.
Ja.
Und ansonsten I'm So Young, auch nur 236. Aber es gibt auch In the Back of My Mind, hat sogar nur unter 200.000. Ja. Ach, und dann hier. Das ist jetzt interessant, aber das liegt jetzt auch an diesen unterschiedlichen Qualitäten. Mhm. Don't Hurt My Little Sister, Lied Nummer 3, hat 545.000 Wiedergaben in der Mono-Variante. In der Stereo-Variante sind es gerade mal 90.000.
Verrückt irgendwie.
Ja.
Total verrückt. Wie gut, dass unser Podcast in Stereo ausgestrahlt wird. Und vielleicht, das kann ich ja jetzt sagen, ja, ich habe mich so ein bisschen Brian Wilson-mäßig betätigt, habe im Studio experimentiert und eventuell ist es unseren Hörern noch nicht aufgefallen, wenn man es nicht weiß, fällt es einem auch vermutlich nicht auf, Sebastian kommt mit 5% mehr aus dem linken Lautsprecher und ich mit 5% mehr aus dem rechten Lautsprecher. Also wir sind nicht zentriert. Das heißt, wenn wir mal übereinander reden, dass man da so ein bisschen stereomäßig uns separieren kann. Jetzt habe ich ein Geheimnis verraten.
Das nimmt man wahrscheinlich nur wahr, wenn man das über Kopfhörer hört.
Ja,
ne? Wenn man das jetzt über seine Küchenbox hört,
dann wahrscheinlich nicht. Nee.
Ja.
Ja, das waren die Beach Boys.
Ja, ansonsten,
also
das
ist
waren
ja auch
die Beach
nicht
Boys,
nur passend zu Brian Wilsons Tod vor 2-3 Wochen, sondern auch irgendwie passend zum Sommer, zum schönen Wetter. Wie hast du die Hitze der letzten Tage ausgehalten? Es ging über 37 Grad. Warst du in deinem Podcast-Keller oder hast du eine Arschbombe in den Pool gemacht?
Weder noch. Ich habe ausgeharrt im Dachgeschoss.
Wow!
Und habe es immerhin geschafft, den Raum auf 32 Grad zu halten.
Schön!
Ja, und naja.
Hast du dabei die Beach Boys gehört, das Album vielleicht, zur Vorbereitung?
Ja, ich finde ganz ehrlich, wenn man die dazu hört, das ist halt Sommer.
Das ist Sommer.
Ja. Es ist Sommer und dann, finde ich, passen diese sommerlichen Lieder der Beach Boys doch wunderbar dazu.
Von Memoiren und Pasta-Ateliers führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über das Reinkarnationsvorhaben des 90-jährigen Dalai Lama vorbei an Ringo Starrs Fitness mit 85 hin zu Alkoholkonsum und einem zweiten Treffen von Nico und Sebastian in diesem Jahr. Ob schon die Sommerferienzeit bevorsteht, wird unsere Reise ohne Unterbrechung weitergehen. Sebastian.
Ja.
Heute ist der 4. Juli. Feierst du? Gibt's ein Feuerwerk bei euch? Oder zelebrierst du eventuell viel mehr The Big Beautiful Bill?
Hat er schon unterschrieben? Hat er den Filzstift schon gezückt?
Mit einer Feuerwerksrakete unterschreibt er.
Ja, natürlich, natürlich, ja.
The Big Beautiful Bill.
Ja, es trifft uns ja allenfalls
indirekt. Ich dachte erst, er meinte Herrn Clinton.
Ja, der ist auch big and beautiful, das stimmt.